ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Wir laden Sie heute ein zu einer Reise ins frühe Mittelalter. Damals, zwischen 790 und 1070 nach Christus, kamen die Wikinger aus Skandinavien nach Mitteleuropa. Ein kriegerisches Völkchen, aber auch ein sehr geschäftstüchtiges. Sie raubten und plünderten, aber sie trieben auch Handel bis ins Mittelmeer und nach Nordafrika. Und sie siedelten, sie ließen sich nieder und bauten Siedlungen.
Eine dieser Siedlungen stand in der Nähe der Stadt Schleswig, rund anderthalb Stunden von Hamburg entfernt. Seit 1900 graben dort Archäologen und legen die Reste von Heiterbu frei. 1985 eröffnete das Wikingermuseum. Seitdem sind nicht nur die Forschungen über das Volk aus dem hohen Norden vorangeschritten, auch die Ausgrabungen gehen natürlich weiter.
Wir sind nach Heiterbu gefahren. Wir wollen wissen, was es Neues gibt in diesem Jahr zum Start der Freiluftsaison. Und wir wollen über die Geschichte der Wikinger sprechen, über den Handel im Frühmittelalter, über Handwerk und über das Leben dort. Willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist die Ausgabe 3675. Moin, sagen Petra Vollquatzen,
Jan Wulff
und Kerstin von Stürmer. Wir sind an einem sonnigen Sonntag im April in Heiterbu an der Schlei. Wir wollen sprechen über die Wikinger und über diese Ausstellung und natürlich auch über das Freigelände, was jetzt wieder zur Sommersaison natürlich eröffnet ist. Und das tun wir alles unter anderem mit dem Chef hier im Hause, das ist Dr. Matthias Toplak. Matthias Toplak, seit wann sind Sie hier der Museumschef?
Moin, ich bin hier seit September 2021.
Und wie wird man hier Museumschef im Museum in Heiterbu?
Ja, man muss Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich bin promovierter Mittelalterarchäologe und ich habe mich eigentlich schon mit meinem Studium auf die Wikingerzeit festgelegt und ich bin gewissermaßen, ich sage das immer gerne, mit Scheuklappen auf diesen Job losgaloppiert und habe gar nicht nach rechts und links geguckt, sondern gehofft, dass es irgendwie klappen würde und es hat geklappt.
Das heißt, Sie haben Ihr Hobby studiert und haben dann geguckt, wie es ausgeht?
In gewisser Weise. Ich würde nicht Hobby sagen, sondern ich würde vielleicht tatsächlich von einer Berufung sprechen.
Was ist die Herausforderung an diesem Museum hier in Heiterbu?
Ich glaube, wir haben viele Herausforderungen. Die Wikingerzeit, die Wikinger sind extrem populär, gerade wieder in Deutschland. Sie waren immer populär, aber aktuell haben sie wieder einen Run. Und dementsprechend sind viele Leute sehr fasziniert von diesem Thema, haben aber schon ziemlich direkte Vorstellungen davon. Und wir haben die Aufgabe, diese Vorstellungen in die richtigen Bahnen zu lenken, klarzustellen, was waren denn die Wikinger eigentlich, Interesse für Geschichte zu wecken, Interesse für Archäologie und eben ganz besonders Interesse für diese Wikingerzeit zu wecken und auch zu vermitteln. Das ist wahnsinnig spannend, aber eben auch sehr herausfordernd in vielerlei Hinsicht.
Das ist so die Mischung zwischen Mythos und Wahrheit. Die Wahrheit, der sind die Forscher verpflichtet. Es sind ja in jedem Jahr auch wieder die Herausforderungen zur Sommersaison, zur Freiluftsaison hier im Museum, vielleicht was Neues zu machen, was Altes in Stand zu setzen. Erzählen Sie mal ein bisschen, was stand 25 an?
Ja, das für mich ist die Herausforderung wirklich, wie Sie gesagt haben, jedes Jahr mit irgendwas Neuem reinzugehen. Dass die Besucherinnen und Besucher kommen und sie sehen was, was sie im Jahr davor nicht gesehen haben. Und dieses Jahr haben wir in den Häusern ein bisschen rumgeräumt und haben einen kleinen neuen Unterstand errichtet, um einfach die Möglichkeit zu haben, mehr Handwerk experimentell darzustellen. Weil das Spannende an den Häusern ist ja, man kann die Wikingerzeit erfahren, erleben, im wahrsten Sinne des Wortes, begreifen. Und je mehr Möglichkeiten wir dazu haben, umso mehr können wir unsere Besucherinnen und Besucher da begeistern.
Und wie hier Besucher begeistert werden, das erfahren wir gleich beim Gang durch die Ausstellung drinnen und natürlich draußen im Außenbereich.
Wir sind das erste Mal hier. Wir kommen aus Hamburg und haben Freunde besucht und machen heute mal einen Zwischenstopp sozusagen auf dem Rückweg. Es lag auf dem Weg und Heiterbu ist ein Begriff im Norden. Sehr interessant bis jetzt.
Uwe aus Hamburg ist mit seinen zwei Kindern da. Sohn Mathis ist im Museum gerade auf Mäusejagd.
Aber ich hab
An verschiedenen Stellen sind kleine Stoffmäuse versteckt, die die Kinder in einer Art Schnitzeljagd durch die Ausstellung führen. Hoch oben unter der Decke hockt eine.
Da.
Ja.
Direkt über einem der Runensteine. Ein sprechender Stein ist das, liest die Familie im Begleitheft.
König Sven hat diesen Stein für seinen Freund Skati aufstellen lassen, der am Kampf gestorben ist. Genau das erzählt uns der Stein auf Altnordisch in der Sprache der Wikinger. Ne, das ist, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Buch.
Museumsleiter Matthias Toplak hatte die Idee, Kinder mit der Mäusejagd auf Entdeckungsreise gehen zu lassen.
Ich kenne selber, ein Museumsbesuch ist für Kinder ja nicht unbedingt immer so faszinierend, wie wir das gerne hätten. Und das ist eine niedrigschwellige Art, auf der einen Seite ihnen die Möglichkeit zu geben, auch mal so ein bisschen durchs Museum zu toben und auf der anderen Seite dann kindgerecht auch Aspekte zur Wikingerzeit zu vermitteln. Und das kommt offensichtlich wirklich sehr gut an und die Mäuse sind ja auch extrem niedlich.
Eine Besucherin aus Schleswig-Holstein geht mit ihrem Enkel von Vitrine zu Vitrine.
Ich komme aus Kiel und wir haben jetzt Besuch von unseren Kindern und Enkelkindern. Wir waren im vorigen Jahr schon mal mit Kleineren hier gewesen und das hat uns so gut gefallen. Er ist auch interessiert an Geschichte. Ne?
Spannend, was es hier alles zu sehen und zu lernen gibt.
Wie die Schwerter aussahen, wie die Schmuck gemacht haben.
Ja, auch die Geschichte hier von unseren Vorfahren, woraus wir uns entwickelt haben.
Im Untergeschoss des Museums können sich die Besucherinnen und Besucher einen Film über das Leben der Wikinger ansehen.
Zu einem ihrer bedeutendsten Hafenplätze entwickelte sich der Handelsort Heiterbu.
Danach geht's weiter auf dem Rundgang durch die Ausstellung. Ein Familienvater steht vor einem besonders eindrucksvollen Ausstellungsstück.
Vor einem riesig großen Schwert. Unser Kleinster ist sehr schwertfanat. Von daher ist es ganz interessant, ihm mal echte Schwerter zu zeigen von früher.
Eine Familie aus Kloppenburg ist sozusagen auf der Durchreise.
Wir wollen heute in den Urlaub fahren nach Dänemark und dann lag es auf dem Weg. Und dann haben wir gesagt, können wir hier schon mal einen Zwischenstopp machen.
Wikinger, nie mit in Berührung gekommen und hier haben die Kinder das schon mal im Fernsehen gesehen. Wir sehen eine Reportage darüber und haben gesagt, das passt doch ganz gut. Dann sind wir mal den Wikingern auf der Spur.
Dass die diese Schiffe gebaut haben, diese Drachenschiffe oder wie die heißen.
Und auch internationale Gäste trifft man hier. Leszek Gardela ist Archäologe aus Polen und forscht zu Wikingern und Slawen. In Heiterbu war er schon häufiger, heute zum 5. Mal.
I've been here before. I think it's my 5th time in Heiterbu.
Immer wieder spannend, hier zu sein. Das hier, sagt er, ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten überhaupt, wenn es um Wikinger geht.
Everything is interesting. It's one of the
hier an dieser Stelle war mal ein multikultureller Handelsort, wo Menschen aus der gesamten Wikingerwelt zusammenkamen.
The entire Viking world would come and meet.
Und dann sind da noch Marie und Matt aus Nottingham.
We're from England and we do Viking reenactment at home.
Zu Hause in England ist Wikinger Reenactment ihr großes Hobby. Gerade sind sie auf einer Rundreise von Holland über Deutschland und dann weiter nach Dänemark. Ihr erster Eindruck von Heiterbu.
It's awesome. Yeah, I really love this place. Yeah.
What we've seen so far, it's lovely.
Eindrucksvoll. Ich liebe diesen Ort. Wirklich schön hier.
Matthias Toplak, Chef hier im Museum in Heiterbu, lassen Sie uns über die Wikinger reden, die von Skandinavien aus, ja, vielleicht nicht die ganze Welt, aber die halbe Welt erobert haben. Sie haben damals schon gehandelt. Waren das die Vorreiter des globalen Handels, wie wir ihn heute verstehen?
Also das ist natürlich ein moderner Term, aber ja, das ist für mich eigentlich der wahnsinnig faszinierende Aspekt. Die Wikingerzeit passiert eben nicht nur in Skandinavien, sondern man erschließt sich einen Aktionsradius, der, wie Sie gesagt haben, fast die ganze damals bekannte Welt umfasst. Von der kanadischen Ostküste ganz im Westen bis hinunter in die arabische Welt, bis nach Zentralasien mit Anschluss an die Seidenstraße. Und Heiterbu ist da gewissermaßen, wie die Spinne sitzt Heiterbu im Zentrum dieses Handelsnetzes und ist der zentrale Umschlagplatz. Und aus all diesen Regionen haben wir hier Funde. Und das finde ich extrem beeindruckend.
Wir stehen hier in einem Raum innerhalb der Ausstellung. An der Wand eine Menge Namen. Ich sehe Novgorod, ich sehe Byzanz, ich sehe Bagdad und. Wie funktioniert das Konzept hier? Was nehme ich hier als Besucher mit?
Ja, ich nehme hier als Besucher mit, dass Heiterbu tatsächlich in der Mitte all dieser Plätze liegt. Handelsverbindungen, die wir eben nachweisen können, von ganz im Osten, eben Bagdad, Byzanz, bis hin ganz in den Westen. Und im Zentrum des Raumes stehen dann die Funde, die wir aus Heiterbu haben, jeweils zugeordnet zu den einzelnen Regionen. Also beispielsweise Quecksilber, was ich aus Zentralasien beziehe, Silber aus der arabischen Welt. Auf der anderen Seite die Funde, die aus dem Süden kommen, aus dem Rheinland beispielsweise, die so ein bisschen dann Heiterbu in die einzelnen Himmelsrichtungen verorten.
Das war ja das frühe Mittelalter. Waren die Wikinger friedliche Händler oder was ist da Märchen und was ist da wahr?
Also wir reden in der Forschung oftmals vom sogenannten Raubhandel, also ein sehr, ich sag mal, opportunistischer Umgang mit Besitzverhältnissen. Man hat dort Handel betrieben, wo man vielleicht militärisch unterlegen war und hat dort geraubt, wo man vielleicht eben einfach den Vorteil auf seiner Seite hatte, musste aber natürlich auch die geraubten Waren irgendwo wieder verhandeln. Das heißt, es geht teilweise fließend ineinander über. Wir haben aber schon gerade in Richtung Osteuropa und arabische Welt die Etablierung eines wirklich zentralen Handelsnetzwerkes. Und da dominiert garantiert der friedliche Handel, auch wenn es natürlich immer irgendwie zu militärischen Auseinandersetzungen gekommen sein wird.
Können wir was lernen von den Wikingern, die damals schon weit bis Europa hinein gehandelt haben?
Natürlich. Wir können von ihnen lernen, dass es durchaus möglich ist, mit anderen Kulturen friedlich zu koexistieren, Dinge, Aspekte von anderen Kulturen in die eigene Kultur aufzunehmen und trotzdem noch immer etwas Eigenständiges zu bewahren. Und das finde ich gerade bei der wikingerzeitlichen Kultur wahnsinnig faszinierend.
Woran sind die Wikinger am Ende gescheitert? Beziehungsweise man sagt ja, ich glaube 1070 war die Hochzeit der Wikinger vorbei. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Warum war dann irgendwann Ruhe?
Also wir haben tatsächlich die Daten 1066, das gilt immer so ein bisschen als das Fanal der Wikingerzeit. Das ist natürlich nichts anderes als ein historisches Hilfskonstrukt. Die Wikingerzeit endet irgendwann im 11. Jahrhundert und sie scheitern nicht, sondern im Gegenteil, sie sind extrem erfolgreich. Sie integrieren sich in diese neue Welt, die dort aus dem Süden kommt, dieses christliche Mittelalter, und sie binden sich an das Mittelalter an. Sie gehen dann nicht mehr auf Raubzug, sondern auf Kreuzzug. Das Ergebnis ist für beide Parteien dasselbe, aber jetzt ist es eben legitimiert von kirchlicher Seite. Und das macht sie extrem erfolgreich. Sie können sich anpassen.
Globaler Handel und Transformation, da kann man tatsächlich heute was draus lernen. Stichwort Handel. Zum Handel braucht man Transportmittel. Die Wikinger waren vor allem natürlich auch mit Booten unterwegs, die für damalige Zeiten extremst seetüchtig waren. Wir fragen nach, das tun wir gleich bei einem Bootsbauer hier in Haithabu. Ohne Schiffe keine Wikinger. Sie kamen aus dem hohen Norden und haben unter anderem ein paar Schiffswracks hier gelassen. Matthias Tuplak, was sehen wir hier?
Ja, also die Wikingerzeit ist ohne Schiffe unvorstellbar und Haithabu ist ein Seehandelsplatz. Das heißt, da sind Schiffe schon im Namen quasi notwendig. Wir haben aus Haithabu mehrere Schiffswracks, unter anderem Wrack 1, das ist das königliche Kriegsschiff. Da sind noch etwa 10% von erhalten, die wir in der Ausstellung zeigen. Das sieht jetzt heute nicht mehr ganz so beeindruckend aus, war aber im Originalzustand ein etwa 30 Meter langes und 2,70 Meter breites, also wahnsinnig elegantes Kriegsschiff. Ein Hybrid, das sowohl gesegelt wie auch gerudert werden konnte. Wir wissen ein bisschen was über dieses Schiff. Die Eichen sind um 980 hier in der Region gefällt worden. Und da können wir es ziemlich sicher dem dänischen Königshof, also Harald Blauzahn oder seinem Sohn Sven Gabelbart, zuweisen. Und das war möglicherweise sogar das Flaggschiff des dänischen Königs. Also schon etwas wirklich Beeindruckendes.
Wie viele Menschen waren da an Bord notwendig, um solche Schiffe zu bewegen?
Also da die Schiffe auch gesegelt werden konnten, ist die Segelmannschaft dann relativ gering. Hier haben wir aber einen Kriegsschiff, auf dem dann 60 bis 80 Mann Platz gefunden haben. Und wenn gerudert wurde, dann wäre das auch tatsächlich erforderlich, eine hohe Anzahl von Männern an Bord zu haben.
Gab es bei den Wikingern sowas wie eine Hierarchie an Bord?
Die muss es gegeben haben, natürlich. Sonst funktioniert die Schifffahrt überhaupt gar nicht. Wir haben in den Quellen den Steuermann, Styrimadr. Das war nicht nur der das Steuer bedient hat, sondern wahrscheinlich auch der als Bootseigner fungiert hat und dann natürlich auch an Bord das Sagen gehabt haben wird.
In welcher Sprache hat man sich damals unterhalten? Skandinavien ist groß, ist heute zwar in ähnliche Sprachen eingeteilt, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, aber wie war das damals bei den Wikingern?
Wir haben eine relativ einheitliche Sprache, das Altnordisch, aufgeteilt in grob gesagt zwei Dialektbereiche, Altwestnordisch mit Island und Norwegen und Altostnordisch mit Dänemark und Schweden, aber schon so, dass man sich untereinander verständigen konnte. Also eine einheitliche Sprache war tatsächlich vorhanden, die wir heutzutage noch auf den Runensteinen greifen können, ja auch hier im Museum. Und wenn man sich das dann einmal anschaut, dann stellt man fest, das ist nicht so weit weg von dem, was wir in den skandinavischen Ländern heute haben und auch nicht so weit weg von unserem Deutschen.
Sagt Matthias Tuplak, er ist der Chef hier im Museum in Haithabu. Noch heute wird die Tradition des Bootsbaus nach den alten Regeln gepflegt. Wir treffen gleich einen Bootsbauer hier in Haithabu. Dazu geht's ins sehr weitläufige Außengelände.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute sind wir zu Gast in Haithabu. Jetzt sind wir nach draußen gegangen, haben einen wunderbaren Blick aufs Haddebüer Noor. Das Wasser glitzert richtig in der Frühlingssonne und wir haben einen schönen Blick von oben, denn wir stehen wo jetzt?
Wir stehen jetzt auf dem Halbkreiswall, der Haithabu umgibt, der Mitte des 10. Jahrhunderts hier angelegt worden ist, zur Befestigung des Siedlungskernes. Und alles das, was wir jetzt hier innen drin sehen, war in der Wikingerzeit tatsächlich dicht bebaut. Also kein kleines gallisches Dorf, wie es heute vielleicht erscheinen mag, mit 7 kleinen Häusern, sondern das, was einer frühmittelalterlichen Stadt tatsächlich am nächsten kommt.
Wir sehen schon die rekonstruierten Häuser, die so aussehen, wie damals Häuser in der Wikingerzeit aussahen, blicken aber über eine Weidefläche. Unter uns im Boden ist ganz viel, aber es ist nicht alles ausgegraben.
Genau, 95% von dem UNESCO-Welterbe, denn das sind wir ja seit 2018, liegt noch mehr oder weniger ungestört im Boden. Und nur 5% der Bereich, wo jetzt die Häuser stehen, der Bereich des Hafens, sind ausgegraben worden. Das heißt, da ist noch wahnsinnig viel von Haithabu, was wir in der Form gar nicht kennen. Das gesamte Areal ist aber über moderne geophysikalische Methoden, also gerade Geomagnetik, abgegangen worden, sodass wir schon relativ präzise wissen, wie die Bebauung in Haithabu ausgesehen haben wird.
Der Weg zum Außengelände und neben uns auf der Weide grasen Rinder.
Genau, das sind schottische Hochlandrinder. Die haben eine doppelte Funktion. Auf der einen Seite sehen die einfach niedlich aus, sollen so ein bisschen den Eindruck vermitteln von der Größe von wikingerzeitlichen Rindern, die ja deutlich kleiner waren als die Rinder heute. Und auf der anderen Seite haben die eine wichtige denkmalpflegerische Funktion für uns, weil die das Schilf im Uferbereich runterfressen. Und das wächst sonst durch die archäologischen Befunde durch. Die haben also hier quasi eine inoffizielle Stellung als Mitarbeiter in Haithabu. Die Flächen innerhalb des Halbkreiswalles, die gehören dem Museum. Wir haben sie aber verpachtet an Landwirte hier aus der Region, die dann hier Grünschnitt machen oder eben auf der einen Seite dann ihre Rinder weiden lassen.
Jetzt stehen wir hier auf dem Außengelände. Wikingerdorf, die Bezeichnung stimmt nicht so richtig, oder?
Genau, don't call it Dorf. Das ist jetzt ein Eindruck, der entsteht, den ich auch verstehen kann. Aber das ist ein Siedlungsausschnitt. Also das ist ein kleiner Teil dieses frühstädtischen Siedlungsbereichs, dieses Seehandelsplatzes, der Haithabu in der Wikingerzeit war. Und jetzt sollen einfach einige Häuser den Eindruck vermitteln, wie hat denn hier eine Straßenszene ausgesehen, wie haben diese Häuser ausgesehen. Das Faszinierende hier in Haithabu ist, dass wir eine exzellente Erhaltung von organischem Material haben, also Ledertextilien und vor allen Dingen Holz. In der wikingerzeitlichen Archäologie freuen wir uns normalerweise, wenn wir ein paar Knochen finden, Tonscherben, vielleicht mal ein Messer. Hier haben wir aber aufgrund des sehr, sehr feuchten Bodens eine exzellente Erhaltung dieser Baustrukturen. Das heißt, wir können die Häuser nahezu 1:1 rekonstruieren. Wir wissen halt sehr, sehr viel über die Bauweisen hier und wir wissen vor allen Dingen auch, wo hier Häuser gestanden haben, wo Bohlenwege lang gingen, wie diese Bohlenwege gebaut waren. Wir haben also einen exzellenten Einblick in eine wikingerzeitliche Siedlungsstruktur. Und da ist Haithabu tatsächlich einzigartig in der Welt.
Und wie sind die Häuser gebaut?
Das Haus, vor dem wir jetzt stehen, das ist eine relativ kostengünstige Bauweise. Das ist eine Bauweise mit Flechtwerkwand, Lehm verstrichen. Das heißt, ich spare gutes Bauholz, das hier selten ist. Haithabu heißt Siedlung auf der Heide. Das heißt, hier gab es nicht mehr viele gute Bäume, die ich besser für Schiffsbau genutzt habe. Die Wände hatten zudem den Vorteil, dass man sie selber gut reparieren kann. Ist im Frühjahr notwendig, daher auch der Begriff Frühjahrsputz. Und sie isolieren sehr gut, also sie speichern die Wärme. Wir haben ein paar andere Häuser, die komplett aus Holz errichtet worden sind, wie zum Beispiel dieses große Gebäude, die Halle. Das ist nichts anderes als pure Angeberei. Das Haus eines wahrscheinlich reichen Händlers, der es sich schlichtweg leisten konnte, das komplette Haus aus Holz zu bauen.
Gehen wir mal rein in eins der Gebäude. Wo sind wir jetzt?
Wir sind in dem Haus, das wir als Haus des Tuchmachers bezeichnen, weil wir hier vorne eine kleine Werkstatt eingerichtet haben, die so ein bisschen exemplarisch verdeutlichen soll, wie in der Wikingerzeit hier Textilien hergestellt worden sind. Also wir haben hier einen Webstuhl, der auch bespannt ist und vor allen Dingen haben wir hier gefärbte Wolle, um auch zu verdeutlichen, das war eben nicht dieses dunkle, finstere, graue Mittelalter, sondern wenn man es sich leisten konnte, hat man auch sehr farbenfroh gefärbte Kleidung getragen. Wir haben hier in der Mitte bei eigentlich allen Häusern den Wohnbereich mit dem zentralen Herdfeuer in der Mitte und dann solchen Schlafpodesten an der Seite. Da hat man nachts drauf geschlafen. Schlafen und tagsüber dann auch gesessen und gearbeitet. Und wir haben bei vielen dieser Häuser ein oder zwei Vorräume, die als Wirtschaftsraum oder dann tatsächlich auch als Werkstatt genutzt worden sind.
Ein Weg führt runter zum Wasser, zum Hadebuanor. Man sieht eine Steganlage, daneben die Fischerhütte. Wie muss man sich das damals vorstellen? Wie sah diese Hafenanlage, Stege, wie sah das aus?
Der Hafen war das eigentliche Herz von Haithabu. Wir haben hier keine Hinweise auf einen Marktplatz als freie Fläche, wie wir es eigentlich kennen, wo man sich getroffen hat für den Handel, sondern das fand draußen auf diesen riesigen Landungsbrücken statt. Bei den Ausgrabungen 1979-80 hat man etwa 1% des Hafengeländes ausgegraben und hat dort Hinweise für eine Landungsbrücke mit 1500 Quadratmetern gefunden. Also eine riesige hölzerne Plattform. Wir können davon ausgehen, dass der gesamte Uferbereich gesäumt war mit diesen riesigen hölzernen Konstruktionen. Die Schiffe haben angelegt dort. Man hat teilweise von den Schiffen runter verhandelt. Wenn man länger blieb, hat man vielleicht auch Zelte oder Buden auf diesen Plattformen errichtet. Das heißt, dort hat tatsächlich das Leben pulsiert. Und ich schätze, dass hier im 10. Jahrhundert im Sommer schon 2.000 bis 3.000 Menschen vor Ort gewesen sind. Die allermeisten waren dann aber nur den Sommer hier, um Handel zu betreiben oder ihr Handwerk auszuüben und sind dann wahrscheinlich im Herbst wieder auf die umliegenden Höfe zurückgekehrt, sodass vielleicht nur mehrere hundert hier das ganze Jahr über tatsächlich auch gelebt haben.
Wie viele Boote, Schiffe lagen hier wohl an dieser Steganlage damals?
Da kann ich wirklich nur schätzen. Also ich denke mal, dass wir eher in eine niedrige dreistellige Anzahl gehen. Begonnen mit kleinen Einbäumen, die man zum Fischen genutzt hat, über kleine Segelboote von, weiß ich nicht, 7-8 Meter Länge, bis hin dann eben zu diesen großen Kriegsschiffen und Handelsschiffen mit bis zu 30 Meter. Also ich stelle mir das schon vor, dass man hier einen Wald von Segelmasten gesehen haben wird.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind heute im Wikinger Museum Heiterbu zu Gast und ich bin jetzt hier in der kleinen Handwerkerhütte und vor mir sitzt Ken Raun Hedegaard. Und was machen Sie da gerade?
Ich nachsichelier ein Rohling. Und ein Rohling ist eigentlich ein Bronzeguss, das nicht ganz fertig ist.
Was stellen Sie genau her?
Also was liegen hier auf dem Block? Ist eine sogenannte Kleeblattfibula. Und das ist die häufige Fibula, das wir kennen hier vom Bereich von Heiterbu, also gefunden in die Gräbern und auch als Einzelfunde.
Vielleicht können Sie einmal erklären, was ist das, so eine Fibel?
Ein Fibel ist ein altmodischer Ausdruck für ein Brosche. Das geht zurück, wenn man hat die erste alten Türme gefunden und das war wohl vor 200, 300 Jahren und damals war das wissenschaftliche Sprache Latein. Und man kriegt sie eigentlich für die Broschen nennen und sagt, das sieht auch wie Fibula, das ist eigentlich Knochen. Und dieses Wort ist, Begriff ist hängen geblieben. So, wenn wir sprechen von einer alten Brosche, einer prähistorischen Brosche.
Und diente das allein zum Schmuck oder hatte das andere Funktionen? Das
hatte viele Schwecke eigentlich. Erst Schmuck, ja. Und die Klammern zusammenzuhalten. Die hatte keine Reißverschluss. Die hatten Form von Knöpfe, aber Reißverschluss nicht. Nein, natürlich nicht. So man musste etwas haben, da könnte Wolleklamotten und Flachsklamotten zusammenhalten. Und, sehr wichtig, es zeigte deinen Status. Ökonomisch und sozial. Eine typische freie Wikingerfrau dürfte so ein paar ovale Broschen tragen und dann auch vielleicht eine dritte Brosche. Dritte Brosche war, um einen kleinen Schal zusammenzuhalten oder einen Wintermantel und so.
Heute bearbeiten Sie das, was Sie gegossen haben. Gießen tun Sie heute nicht. Wie funktioniert das mit dem Gießen?
Das ist eigentlich schwierig zu erzählen. Das muss man sehen. Eigentlich ist es technologisch nicht so kompliziert. Aber man muss doch ein paar Tricks kennen. Man buddelt eine kleine Grube und das wird, da kommen einige Steine rein und dann zwei große Blaseballen. Die muss groß sein, nicht so klein. Und dann eine kleine Tuyur. Ein Tuyur ist so ein Schutzstein gegen die Hitze. Und dann muss man gute Holzkohle haben. Und dann geht es los. Man blast also in diese Grube und da mit der Holzkohle kommen wir auf 1200 Grad. Und da drin platzieren wir einen kleinen Tiegel. Das ist das Begriff für einen kleinen Keramikbehälter. Die Tiegel muss ich auch selber herstellen. Und die nehmen vielleicht 200 Gramm Bronze. Das reicht für eine ovale Brosche zu gießen. Und dann öffnen wir das und dann haben wir hoffentlich einen Rohling.
Und der muss dann auch noch weiter bearbeitet werden?
Und wie. Also natürlich ein Einguss muss ab. Und da gibt vielleicht eine kleine Macke irgendwo und das muss ich ausbessern. Es ist eigentlich selten, dass du hast ein perfektes Guss von Anfang.
Wie lange dauert das dann, bis so eine Fibel hergestellt ist, wie sie hier jetzt vor uns liegt?
Ja, das fragen alle, meist moderne Leute, weil heutzutage arbeiten wir 8 bis 4 Uhr oder so. Aber damals hat man gearbeitet, bis der fertig ist, ganz einfach.
Und wie lange brauchen Sie, wenn Sie sich so richtig ranhalten, um sowas fertig zu haben?
Also ich kann innerhalb von einer Woche kann ich es mit Modell, die Trocken von den Formen und so und gießen, dann habe ich wahrscheinlich eine Brosche fertig. Aber man soll nicht so denken, dann wird man wahnsinnig, weil das ist ja nicht sehr produktiv. Aber so war es damals.
Hier im Außengelände des Wikinger Museums Heiterbu, da schlendern nicht nur Besucherinnen und Besucher zwischen den rekonstruierten wikingerzeitlichen Häusern umher, sondern es wird auch gearbeitet. Kai Zausch, Bootsbauer hier im Museum, was machen Sie gerade?
Also ich bearbeite hier gerade ein großes Stück Holz. Das soll ein Pfosten für eine Hütte werden, die wir hier im Winter begonnen haben aufzubauen. Und die soll jetzt vervollständigt werden, dass wir sie benutzen können in der Saison.
Also Holzarbeiten aller Art, aber Ihr Schwerpunkt ist der Bootsbau. Seit wann haben Sie mit Schiffen aus Holz zu tun?
Ah, das ist schon echt lange jetzt, da muss ich lange zurückgreifen. bis auf 1997. Da habe ich nämlich ausgelernt als Bootsbauer in Mecklenburg-Vorpommern auf einer Werft, die hat Zeesboote gebaut. Das sind dort so traditionelle Fischereifahrzeuge gewesen und die haben immer noch eine große Beliebtheit. Das durfte ich damals dort lernen. Und das war auch echt eine solide, gute Ausbildung und die hat mich zu dem gebracht, was ich eigentlich jetzt auch mache.
Und wann das erste Mal mit Museen Kontakt gehabt?
Ja, das war auch recht bald. Also nach meiner Lehre hatte ich das Glück, in Mecklenburg in einem Museum anfangen zu dürfen, wo man einen Fund von der Insel Rügen aus dem frühen Mittelalter rekonstruiert hat. So ein Ralswiek-Boot hieß das und ja, das war eine super spannende Arbeit. Also das war meine absolute Traumarbeit. Ja, also wir haben mit dem Wikinger-Schiffsmuseum in Roskilde die Rekonstruktion zusammen gemacht und dann die Boote so gebaut, wie sie zur damaligen Zeit gebaut wurden wahrscheinlich. Also das war eine ganz, ganz spannende Arbeit und auch völlig neuartig eigentlich für die Zeit damals und für mich auch.
Sie haben dann hier fürs Wikingermuseum in Heiterbo auch ein Boot gebaut, das den Booten nachempfunden ist, wie sie damals die Wikinger benutzt haben. Neben dem Boot stehen wir jetzt gerade. Was ist das für ein Boot?
Ja, eigentlich ein relativ kleines Boot mit 9 Meter Länge und so 1,40 Meter Breite. Das hat man benutzt als Allzweckfahrzeug. So, es ist ein Ruder- und Segelboot und das hat man benutzt vielleicht zum Fischen, zum Transport von Tieren von einem Ufer zum anderen, von Leuten. Damit ist man vielleicht am Sonntag, so man Christ war zu der Zeit, auch zur Kirche gefahren. Also das ist so ein Allround-Fahrzeug, so ein relativ kleines. Ich würde es klein nennen, manche finden es doch schon ganz schön groß.
Und wir waren ja schon im Ausstellungsgebäude, haben dort gesehen, was es an archäologischen Funden auch gerade aus dem Bereich Schiffbau, Boote gibt. Dann aber das Nachbauen und auch die Frage, wie baut man das eigentlich? Das ist ja auch nochmal super spannend.
Das ist super spannend und da können wir zum Glück irgendwie auf eine ganze Menge Forschungsergebnisse zurückgreifen. Also es haben sich schon andere Institutionen und Museen damit beschäftigt, diese Boote zu bergen und genau zu untersuchen. Und die hatten auch von Anfang an das Ziel, so ein Boot mal in Original nachzubauen, mit den richtigen Materialien, mit den richtigen Werkzeugen.
Und vielleicht mal beschreiben, wie ist dieses Schiff gebaut?
Ja, also das Besondere eigentlich daran ist, dass man das Schiff praktisch aus dem Wald herausbaut. Also man holt das Holz direkt aus dem Wald und fängt gleich damit an. Also das Holz lagert nicht, das macht nichts. So, man benutzt die richtigen Werkzeuge, das heißt einfach nur Beile, Spaltkeile aus Holz, kleine Beitel. Also ganz einfaches, simples Werkzeug, um das Holz zu bearbeiten. Hier vor Ort am Wasser, einfach auf der Wiese wird das aufgebaut und es entsteht. Man braucht also keine große Werft, man braucht keine großen Werkzeuge, nur viele Arbeiter. Das hat also einen langen Kiel und zwei geschwungene, hochgeschwungene Stäben. Und an dem Kiel sind angebaut Planken, die sind klinkerförmig überlappt, also so wie Dachziegel in umgekehrter Weise überlappt. Und die bilden die Außenhaut. Und diese Außenhaut des Schiffes, die natürlich sehr geschwungen ist, sehr schön, sehr leicht, wie man das von Wikingerbooten kennt, die sind dann noch ausgesteift mit Spanten. Das sind so Krummhölzer, die wir aus dem Wald aussuchen, also so Astabgänge und so weiter, die genau in das Boot reinpassen müssen. Die werden dann bearbeitet und eingepasst. Ja, und dann bekommt das natürlich Sitzbänke, es bekommt einen Mast und ja, das ist eigentlich schon fertig. Viel mehr ist da gar nicht dran. Die hatten sozusagen einen Motor, das waren die Riemen, mit denen wurde das Boot vorwärts bewegt. Wenn kein Wind war oder der Wind ungünstig war, wenn der Wind günstig war, dann konnte man das Segel einsetzen und Kräfte sparen und auch Mannschaften manchmal. Also wenn man auf Handel gehen will, will man ja nicht viele Leute im Boot haben, sondern man will ja auch Ladung mitnehmen können. Und da ist ein Segel ganz praktisch, weil das spart Mannschaft.
Jetzt sind hier im Museum und auch hier auf dem Außengelände viele Familien mit Kindern unterwegs. Und wenn man fragen würde, wie sieht ein typisches Wikingerschiff aus, dann denken viele immer sofort an den Drachenkopf vorn. Hatten sie, glaube ich, zum Teil, aber nicht alle.
Nein, hatten sie nicht alle. Also das ist was relativ Seltenes. Das ist eigentlich ein sehr besonderes Statussymbol, was man hatte. Und das war auch nicht immer gleich. Manche hatten auch fein ziselierte Windfahnen am Bug und eben auch manchmal Drachenköpfe. Wir haben hier für unser kleines Boot auch Drachenköpfe, damit wir mal richtig Schmuck unterwegs sein können. Aber in den meisten Fällen lasse ich das gerne weg, weil das mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Ist wahrscheinlich heute wie damals. Wenn man was hermachen will, setzt man die rauf und das macht doch Eindruck.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute sind wir zu Gast im Wikingermuseum Heiterbu. Kai Zausch, Bootsbauer hier im Wikingermuseum. Wir haben schon über das Boot gesprochen, das Sie hier für das Museum gebaut haben. Mit dem sind Sie ja auch auf dem Wasser unterwegs. Das wird gerudert, gesegelt. Wie ist das denn, damit unterwegs zu sein?
Ja, also ich bin total froh, wenn ich damit unterwegs sein kann, denn wenn ich ein Boot baue, dann möchte ich natürlich, dass es auch unterwegs ist. Sonst liegt das irgendwo und wird alt und vergammelt und hat eigentlich gar keinen Zweck. Wir haben eine Bootsgruppe darum gegründet und wir bilden uns aus darin, das zu segeln und haben totale Freude daran, hier in unserem Hafen zu starten und auf dem Nord direkt vor Heiterbu zu segeln und damit auch eine Kulisse zu erzeugen. Es ist super anders als das Segeln mit modernen Segelbooten. Die meisten kommen ja mit Erfahrungen von modernen Segelbooten und die stellen fest, also da muss man absolut umdenken. Das ist komplett anders.
Es gibt einen Mast und ein Rahsegel.
Genau, der Mast steht so ungefähr in der Mitte und das Rahsegel sieht aus wie ein Handtuch. Und damit das nicht zusammenfällt, wie wenn man das an einen Haken hängt, fällt es einfach zusammen. Damit es offen bleibt, hat es oben ein Rundholz, da ist es angebunden, damit es praktisch den Wind fangen kann auch so. Man hat Schot und Hals, wie an normalen Segeln, die haben diese Bezeichnung vom Rahsegel eigentlich übernommen. Und die beiden Ecken, die werden jeweils gewechselt. Also man hat eine untere vordere Ecke und eine untere achtere Ecke. Und beim Segeln, wenn man kreuzt zum Beispiel, dann wechseln die ständig die Position. Das heißt, man muss die Schot nach vorne bringen, die wird dann zum Hals, die ist auf einem Belegnagel belegt und mit der Schot auf der anderen Seite steuert man wieder das Segel, also man hält es im Wind, damit es auch arbeiten kann.
Und wie lange braucht es, bis man damit umgehen kann, bis das flüssig funktioniert? Das muss man ja alles erstmal rausfinden, wie sich so ein Schiff dann segelt.
Ja, und wenn man das einmal herausgefunden hat, das dauert lange, dann muss man das auch jedes Jahr wieder trainieren, denn man vergisst verdammt viel in der Wintersaison. Also wir stellen das jedes Mal wieder fest, dass wir eigentlich immer wieder ein bisschen neu anfangen müssen mit den Knoten, mit all den ganzen Dingen, die da so besonders sind. Wir machen auch eigentlich jedes Jahr immer wieder neue Erfahrungen. Das erzählt einem ja niemand, wie das eigentlich funktioniert hat. Das sind alles so experimentelle Erfahrungswerte eigentlich so. Man hat so ein paar volkstümliche Ansätze, also wo Rahsegel noch lange in der Zeit bis ins 19., 20. Jahrhundert hinein benutzt wurden. Die kann man verwenden, aber eigentlich muss man das immer wieder auch neu überdenken und man macht seine Erfahrungen damit, wie es funktioniert.
Ich glaube, es ist leider nicht möglich, dass Besucherinnen und Besucher mitsegeln. Das ist schon eine feste Bootstruppe, mit der Sie da unterwegs sind, oder?
Genau, also wenn wir können, nehmen wir auch gerne Besucher mit, aber dann nur unter Rudern. Also das ist dann eine sportliche Veranstaltung. Wenn wir segeln, das ist zu verwirrend einfach. Das kann man Besuchern eigentlich nicht einfach zumuten.
Wie viele Leute braucht man denn, um so ein Boot gut zu segeln?
Um zu segeln braucht man so 6 Leute. Dann hat man alle Positionen besetzt und kann das Boot unter Kontrolle halten. So, wenn man rudert, in diesem Falle braucht man 11 Leute, weil das hat 10 Ruderplätze, immer 5 Paare jeweils und natürlich einen Steuermann.
Steuerbord und Backbord sagen wir heute noch. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier neben dem Ruder stehen, das kommt ja aus der Zeit, oder?
Absolut. Es ist auch total einfach. Ich brauche nicht lange rum zu erklären, wo ist Steuerbord, wo ist Backbord. Man braucht einfach immer nur nach Achtern zu sehen und man weiß, da wo das Steuer ist, ist Steuerbord.
Wenn jetzt so Leute dazukommen, die moderne Yachten ansonsten segeln, im Unterschied dazu, wie beweglich, schwerfällig oder einfach oder nicht so einfach zu steuern und zu segeln, ist so ein Boot?
Also das hat Vorteile und auch Nachteile. Das Boot kann vorm Wind super gut fahren und das ist auch seine ganz große Stärke. Also Winde von Achtern, das kann dieses Boot super gut bewältigen. Das fährt wie auf einer Schiene, ganz ruhig und ist da auch überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen und kann enorm schnell werden. Das können moderne Yachten nicht so gut. Die mögen Winde von Achtern nicht so unbedingt. Die sind besser an der Kreuz. Da sind wir nicht so gut. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Wir können nicht so hoch an den Wind ran. Und das Schiff ist schwer zu wenden. Durch diesen langen, geraden Kiel kann man das Schiff schwer wenden.
Wie weit waren Sie mit diesem Boot schon unterwegs?
Oh ja, wir waren schon in Mecklenburg-Vorpommern auf der Insel Pöhl zum Beispiel. Wir waren in der dänischen Südsee auf der Insel Strynö. Wir waren schon Richtung Haderslev in Dänemark unterwegs, also so im nahen Ostseeraum mehr oder weniger. Auf der Schlei selbstverständlich, also das ist unser Heimatgewässer. Das ist auch wunderschön.
Und wie fühlt sich das an, wenn das Schiff hier so richtig in Fahrt ist?
Ja, super. Es macht Spaß wie Fliegen. Mir macht das unwahrscheinlich Freude, einfach damit unterwegs zu sein. Es ist natürlich gegenüber einem heutigen Fahrzeug, einem Auto oder einem Flugzeug, unendlich langsam eigentlich. Also man ist mit dem Auto innerhalb einer Stunde an der Schleimündung. Wir brauchen für die 40 Kilometer je nach Wind einen halben bis zu einem ganzen Tag so. Aber das fühlt sich schnell an. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich die Ideen verstehe, die in diesem Boot drin stecken. Also das sind teilweise wirklich Hightech-Ideen. Da bin ich heute absolut verblüfft, welche gute Beobachtungsgabe und welche Handwerkskunst da drin steckt. Also diese Ideen, die die hatten, das ist unbeschreiblich.
Was ist der Plan für diese Saison und vielleicht auch für die weiteren Jahre? Was haben Sie noch vor?
Also in dieser Saison haben wir natürlich wieder jede Menge Trainingswochenenden, wo wir einfach unsere Manöver trainieren. Und dann möchten wir gerne an der Rubrikata in Flensburg teilnehmen demnächst. Das ist also unsere nächste große Tour, die wir machen. Die machen wir mit dem Trailer dorthin und dann nehmen wir an der Regatta teil. Und dann haben wir immer eine Sommertour geplant. Die soll auch in diesem Jahr stattfinden. Wir treffen uns also mit einem ähnlichen Boot aus Oldenburg in Schleswig-Holstein auf der Ostsee, so als Begegnung. Da sind wir schon echt gespannt drauf.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind heute im Wikinger Museum Heiterbu zu Gast. Im Außenbereich stehe ich gerade und ich habe zwei augenscheinliche Wikinger vor mir. Woher kommen Sie? Was treibt Sie her?
Ja, wir kommen aus der Region, aus Angeln bei Flensburg, aus einem kleinen Dorf. Sind sehr gerne in Heiterbu, haben auch hier in der Nähe geheiratet. Und ja, jetzt sind wir hier einfach nur mal den Frühling genießen.
Erzählen Sie mal, Sie sind richtig in Schale geschmissen. Was tragen Sie?
Also grundsätzlich tragen wir die klassische Kleidung dieser Zeit damals, also etwa um 950 rum. Das heißt eine Tunika, eine entsprechende Hose, meine Frau ein Schürzenkleid und darüber haben wir einen sogenannten Klappenrock. Das ist also eine Vorform der Jacke, zugebunden mit einem Ledergürtel. Das ist so das, was wir aktuell anhaben. Und wir finden es immer sehr schön, auch in der entsprechenden Kleidung hier ins Museum zu kommen.
Was fasziniert Sie an der Welt der Wikinger? So sehr, dass sie sich sogar so in Schale schmeißen.
Naja, das ist unsere Vorgeschichte. Wir kommen hier aus Angeln. Das sind unsere Vorfahren im weitesten Sinne. Und die haben einfach ganz spannend gelebt. Die haben auch unwahrscheinliches Können bewiesen. Die haben Schiffe gebaut. Die waren unendlich schnell. Die haben Handwerke gehabt, wie das Brettchenweben, das Nadelbinden, wo man einfach sieht, da steckt ganz viel Geschick und sehr viel Überlegung dahinter, das so zu machen. Und das fasziniert uns und das probieren wir auch selbst aus, wenn wir auch auf Märkten teilweise unterwegs sind.
Auf was für Märkten sind Sie unterwegs? Offensichtlich nicht nur in Heiterbu.
Das ist richtig, genau. Also wir haben hier ja relativ viele Märkte in der Region, gerade in Schleswig-Holstein. Dieses Jahr im Sommer haben wir zum Beispiel bei Eckeberg-Tüdal den wunderschönen Mittelaltermarkt. Wir sind auch in Brag bei Hamburg mit dabei. Auch ein Markt, den man sehr empfehlen kann, weil die sehr, sehr viel Wert auf Authentizität legen. Welche Märkte haben wir noch so dieses Jahr hinfahren?
Wir sind beim Open Tour in Walsbüll und wir sind auch noch in Walsgaard. Das ist wann ist das nochmal genau?
Einmal ist es über Pfingsten, der kleinere Markt, und der andere, der ist nachher Ende August.
Was würden Sie sagen, wenn man hierher kommt, jetzt vielleicht auch zur Saisoneröffnung, dann um Ostern, was muss ein Besucher sich hier unbedingt angeguckt haben? Was fasziniert Sie hier ganz besonders?
Naja, über Ostern ist das Treiben des Marktes toll. Da sind viele Händler hier vor Ort, die einfach ihr Können zeigen, wo man sich anschauen kann, was wurde wie gemacht. Man kann natürlich auch einfach mal ausprobieren, mal fragen, wie funktioniert denn das Ganze eigentlich, kann ins Gespräch kommen. Und dieser Austausch, der ist für uns so unglaublich fruchtbar.
Dann wünsche ich Ihnen beiden noch einen wunderschönen Tag hier im Museum Heiterbu. Ja, und dann viel Freude noch weiter mit Ihrem tollen Hobby.
Dankeschön. Schönen Tag noch.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und jetzt habe ich einen ganz kleinen Abstecher gemacht. Eben noch beim Wikinger Museum Heiterbu vor Ort, knapp 5 Minuten entfernt mit dem Auto, bin ich nun zu Gast auf der Museumsinsel Schloss Gotthof. Und bei mir ist nun Dr. Ralf Bleile und Sie sind hier unter anderem zuständig für die Ausstellung, die jetzt hier in wenigen Tagen eröffnet.
Das stimmt. Ich bin zuständig für das Museum für Archäologie und gemeinsam mit dem Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz bereiten wir eine große Sonderausstellung zur späten Wikingerzeit vor und zur Wikinger-Rezeption. Und die hier sind wir gerade in der Reithalle und schauen uns die an.
Wikinger-Dämmerung, Zeitenwende im Norden heißt diese Ausstellung. Was gibt es hier zu sehen?
Wir haben neue Ergebnisse der archäologischen Forschung, insbesondere zu Haithabu Schleswig, aber auch darüber hinaus. Wir haben viele, viele neue archäologische Funde, die noch nie zu sehen waren. Schatzfunde, herausragende Detektorfunde aus Haithabu. Und wir wollten einmal auch die Frage stellen, was waren die Wikinger eigentlich? Gab es diese Wikingerzeit wirklich? Und was hat das mit Haithabu und Schleswig zu tun?
Und Dämmerung, Zeitenwende, das klingt auch so ein bisschen nach dem Ende der Wikingerzeit.
Ganz richtig. Archäologen haben im 19. Jahrhundert die Wikingerzeit definiert als den Abschnitt zwischen 793 und 1066. Und das Ende 1066 haben sie definiert einmal mit der Zerstörung Haithabus durch den Angriff eines slawischen Heeres und die Schlacht von Stamford Bridge und Hastings in England, wo am Ende Wilhelm der Normanne, Wilhelm der Eroberer englischer König wird.
Jetzt stehen wir hier in dieser Ausstellung. Es ist noch nicht alles da, aber wird natürlich dann am 16. da sein, wenn die Eröffnung ist. Bis November ist die Ausstellung zu sehen. Vielleicht nehmen Sie mich mal mit in dieser Ausstellung und zeigen mir ein paar Exponate.
Ja, das kann ich gerne machen. Also hier sehen Sie schon unsere animierten Illustrationen, die uns so ein bisschen Lebenseindrücke wiedergeben aus den verschiedenen Themen. Sie hören Sie gerade, Sie sehen sie natürlich nicht, aber das werden Sie ja dann, wenn Sie alle herkommen und sich die Ausstellung ansehen.
Da ist eine heftige Schlacht gerade am Gange.
Da wird gerade Haithabu zerstört, das ist richtig.
So, jetzt stehen wir hier vor einem alten Schwert, würde ich sagen.
Das ist tatsächlich ein Schwert aus einem Grab in Starigard-Oldenburg, aus einem slawischen Kontext aus dem 10. Jahrhundert. Aber das Schwert kommt nicht unbedingt dort her. Es ist hier das Symbol für kriegerische Auseinandersetzung, genauso wie diese Kampfaxt dort in der nächsten Vitrine. Und wir sind hier im Eingangsbereich, wo wir so ein bisschen zeigen, was eigentlich diese skandinavische Kultur der Wikingerzeit gewesen sein könnte. Und wir klären auf, dass es die Wikinger in der Art und Weise gar nicht gegeben hat. Die Wikinger sind keine Ethnie, sie sind keine Berufsgemeinschaft, sondern auf Wikingfahrt gehen, auf Plünderfahrt, auf Raubfahrt gehen, ist eher so eine Tätigkeitsbezeichnung, so muss man das sagen.
Wir sind eine maritime Reportagesendung. Uns interessieren natürlich auch so ein bisschen die maritimen Zusammenhänge. Was kann man hier darüber lernen in der Ausstellung?
Dann kommen Sie mal mit.
Aber gerne.
Dann zeige ich Ihnen was Maritimes. Denn wir kümmern uns auch so ein bisschen um die wirtschaftlichen Veränderungen. Und das sehen Sie hier vorne gleich in dem mittleren Thementeil. Und da sehen Sie schon Schiffsquerschnitte an der Wand. Drei Schiffsquerschnitte, die unterschiedlicher kaum sein können. Ganz oben sehen Sie den Querschnitt von Wrack 1 von Haithabu. Das ist ein Langschiff, ein Kriegsschiff. Sie sehen schon, sehr schmal. Darunter ist Wrack 3 aus Haithabu. Das ist ein Handelsschiff. Enorm breit, weil es nämlich viele Lasten tragen musste. Und darunter, das ist das sogenannte Wrack von Karschau aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, also nicht mehr Wikingerzeit. Das ist nur noch gering größer als das Schiff aus der Wikingerzeit. Da sieht man schon so ein bisschen die Entwicklung, die es mit den Schiffen gemacht hat und was hier in der Schlei so los war.
Diese Modelle sind hier an der Wand aufgemalt. Ich habe gehört, es gibt hier auch eine Axt, die auch zum Schiffbau verwendet wurde.
Ja, das haben wir gerade im Eingangsbereich schon gesehen.
Das war gar keine Streitaxt.
Doch, wie das mit Äxten so ist, nicht? Man kann sie zu dem einen und zu dem anderen verwenden und das ist auch bei diesen Äxten der Fall gewesen. Das können wir uns beim Teppich von Bayeux vielleicht mal angucken. Da sieht man das gut.
Legendärer Teppich von Bayeux, ein Nachdruck. Ich finde, da gehen wir jetzt mal
hin. Da gehen wir hin, da gehen wir nach oben. Und hier auf dieser Empore zeigen wir den Nachdruck des Teppichs in fast 1 zu 1. 0,85 ist es im Vergleich zur Originalgröße. Aber, und das war in Deutschland noch nie der Fall, Sie sehen den Teppich in seiner gesamten Länge. Original ja fast 69 Meter. Hier bei uns ist es also ein bisschen kleiner, aber ich denke schon, es wird ein gesamter gigantischer Eindruck deutlich, was das eigentlich für ein riesiges Kunstwerk ist.
Was zeigt dieser Teppich?
Dieser Teppich zeigt im Grunde die Propaganda, wie es zur Schlacht von Hastings kam, bei der Wilhelm der Eroberer den englischen König Harold Godwinson besiegt hat. Zeigt also die ganze Vorgeschichte. Wieso ist Wilhelm der Meinung, dass er König von England werden darf? Warum ist Harold es denn doch geworden? Und es zeigt die Vorgeschichte dann auch der Schlacht und nachher am Ende auch die Schlacht selbst bis zu Haralds Tod. Und hier wollten wir über die Kampfaxt sprechen und wir wollten darüber sprechen, dass sie sowohl zum einen als auch zum anderen verwendet worden sein könnte. Und hier an dieser Stelle, und man muss wirklich weit gehen, um diesen Teppich ganz sehen zu können. Und hier sehen Sie diese Äxte im Einsatz. Da werden Bäume gefällt, da werden Planken hergestellt, um Schiffe zu bauen, mit denen Wilhelm dann über den Kanal segelt. also nach England in Vorbereitung der Schlacht von Hastings. Wir gehen hier mal lang, wir laufen
viele, die ganze viele Zeit. Schiffe, Pferde genau. Sehe ich auch. Genau. Gekocht wird auch und gegessen. Und
gekocht, so noch ein Stück.
Es ist tatsächlich ein relativ weiter hier. Weg zu gehen, einfach und viel zu sehen.
Hier sehen wir nun also dieselbe Axt im Einsatz in der Schlacht. Ne? Also sie konnte sowohl ein Schiff bauen, sie konnte aber auch als Kampfaxt zum Einsatz kommen.
Also ich sehe schon, es gibt hier unglaublich viel zu entdecken in dieser Ausstellung. Und das Tolle ist, wenn man Gast ist im Museum Haithabu, dann gibt es auch eine Möglichkeit, sich gleichzeitig noch diese Ausstellung mit anzugucken. Und das nicht nur an einem Tag.
Ja, es gibt Kombi-Tickets. Sie können also sowohl in Haithabu starten, als auch hier in Schleswig in der Sonderausstellung starten und jeweils über ein Upgrade dann die andere Ausstellung noch mit dazu bekommen und sie haben dann auch etwas mehr als nur diesen einen Tag Zeit, um das einzulösen.
Und ich hörte, das kostet gerade mal 5 Euro mehr dann. Bis wann kann man diese Ausstellung hier erleben?
Die Ausstellung startet am 16. April und wird bis zum 2. November zu sehen sein.
Herzlichen Dank für diese kleine Führung. Wirklich beeindruckend. Danke.
Ja, gerne.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ich bin noch einmal mit dem Museumschef hier in Haithabu verabredet, Matthias Toplak. Und wir wollen ein bisschen schauen auf die gerade begonnene Saison im Museum und im Freiluftgelände. Ostern steht vor der Tür, sicher auch ein wichtiges Datum für das Haus.
Genau, über Ostern haben wir immer unseren großen Frühjahrsmarkt. Das ist die Saisoneröffnung für uns und auch tatsächlich die Reenactment-Saisoneröffnung in Europa. Das ist so das Fest, auf das wir zuerst hinfiebern mit mehreren 100 Teilnehmern draußen bei den Wikingerhäusern, also im originalen Schauplatz von Haithabu. Und ich hoffe auf gutes Wetter und freue mich wahnsinnig auf das Fest, weil wir dann auch einfach ein bisschen mehr das zeigen können, was Haithabu in der Wikingerzeit ausgemacht hat. Diesen trubeligen Marktplatz mit Stimmen aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Kulturen und natürlich vielen Besuchern.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Stimmen aus allen möglichen Ländern. Wie sind Sie denn europäisch vernetzt, was dieses Haus angeht?
Wir versuchen natürlich, uns breit aufzustellen. Wir haben inzwischen sehr, sehr gute Verbindungen. Zum einen natürlich nach Skandinavien naheliegend mit der dänischen Grenze, zum anderen aber auch vor allen Dingen Osteuropa, aber auch inzwischen immer mehr Gruppen aus Westeuropa, aus Frankreich, aus Belgien, die zu uns kommen. Und das gibt wahnsinnig tolle Eindrücke, weil Haithabu eben dieser multikulturelle Schmelztiegel der Kulturen gewesen ist in der Wikingerzeit und es jetzt auch wieder wird. Und je mehr Gruppen wir von außerhalb ranholen können, umso diverser und spannender wird auch das Bild, das wir hier vermitteln können.
Können Sie sich diesen Wikinger-Hype erklären, dass die Leute wahnsinnig Interesse an den Wikingern und an der Geschichte haben? Woher kommt das?
Da kann man ganz lange ausholen. Also diesen ersten Wikinger-Hype haben wir tatsächlich schon in der Nationalromantik Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass es jetzt so wiederkommt, liegt, glaube ich, daran, dass die Wikinger so ein bisschen das absolute Gegenbild zu unserer heutigen Gesellschaft sind. Es sind so ein bisschen diese rebellischen, supermännlichen Rockstars des Frühmittelalters, diese Bad Boys, die sich nicht um Regeln scheren. Das hat ganz viel mit den Vorstellungen von Abenteuer, von Freiheit, von Ursprünglichkeit auch zu tun. Also so ein bisschen dieses, etwas wissenschaftlich gesagt, dieses atavistische Wir, das, was wir denken, was wir mal gewesen sind, was wir eigentlich auch innerlich ganz gerne wieder sein würden. Also da treffen die Wikinger gerade wirklich so einen Zeitgeist.
Wir haben gerade über Ostern gesprochen, was ja vor der Tür steht. Das ist aber nicht alles, wenn es um Veranstaltungen hier im Hause geht. Wie sieht der Sommer aus?
Voll. Wir haben ein relativ großes Veranstaltungsprogramm. Wir haben im Sommer an den Wochenenden auch immer ziemlich viele Gruppen, die Häuser beleben. Wir haben natürlich den großen Sommermarkt am 10. bis 13. Juli, wo wir dann auch mit mehreren 100 Teilnehmern quasi im Sommer nochmal eine große Marktaktivität in Haithabu haben. Und wir haben immer wieder kleinere Projektwochenenden, ein Perlenmacher-Wochenende, ein Textilmacher-Wochenende, ein Jagdwochenende und natürlich dann auch die Aktionen, die wir mit unseren Booten draußen auf dem Nur machen.
Und eins sollten wir zum Schluss unbedingt noch besprechen. Wenn Sie von wir sprechen, dann ist das nicht Matthias Toplak, der Museumschef, alleine. Wie viele Menschen sind hier beschäftigt?
Tatsächlich weniger, als man denkt. Also ich habe einen direkten Personalstamm von 4 Mitarbeitern, mit denen wir also den Großteil der Arbeit hier machen. Ich habe draußen 2 hauptberufliche Wikinger. Vor allen Dingen sind das wir, aber auch all die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen, die uns hier unterstützen, die hier ihrem Hobby nachgehen und gleichzeitig dann aber auch den Besucherinnen und Besuchern die Wikingerzeit vermitteln. Und die sind unfassbar wertvoll. Ohne die könnten wir das da draußen gar nicht stemmen.
Matthias Toplak, es gab eine Zeit, da wurde die Geschichte der Wikinger missbraucht für andere Zwecke, für politische, Stichwort Drittes Reich. Wie geht man in dem Hause damit um? Beziehungsweise wird man mitunter drauf gestoßen, wenn nämlich Besucher kommen, die meinen, sie müssten hier die Zeit von damals wieder auferstehen lassen. Gibt's das?
Ja, also wir haben natürlich diese enorme Verantwortung auf der einen Seite, weil wir uns mit der Wikingerzeit beschäftigen, auf der anderen Seite aufgrund dieser Forschungsgeschichte von Haithabu uns ganz bewusst gegen eine rechtsextreme Instrumentalisierung oder einen rechtsextremen Missbrauch der Wikingerzeit zu Wehr zu setzen. Das machen wir sehr proaktiv. Natürlich haben wir auch immer wieder Besuchergruppen, Besucher, die aus dieser Szene kommen. Wir versuchen das über unsere Hausordnung zu unterbinden, die das Zeigen bestimmter Symbole verbietet, die von der rechtsextremen Szene genutzt wird. Bislang sind wir damit toi 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 relativ erfolgreich. Wir können es natürlich nie ganz ausschließen, aber mir persönlich ist es extrem wichtig, hier auch Flagge zu zeigen, gleichzeitig aber auch nicht die Menschen auszuschließen, weil ich Ihnen ja gerade hier im Museum zeigen möchte, dass Ihre rechtsextrem-rassistischen Narrative nicht auf die Wikingerzeit projizierbar sind, weil die Wikinger ja genau das Gegenteil sind von dem, oder waren, von dem, was im rechtsextremen Diskurs aufgezeigt wird. Aber ich möchte eben auf gar keinen Fall, dass Haithabu als Kulisse für nationalsozialistische oder rassistische Propaganda missbraucht wird.
Sagt der Museumsdirektor von Haithabu, Dr. Matthias Toplak. Die Freiluftsaison an der Schlei ist eröffnet und wer mehr über das Leben der Wikinger im frühen Mittelalter erfahren möchte, der kann das sehr anschaulich hier im Museum drinnen und natürlich im Außenbereich.
Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute waren wir zu Gast im Wikingermuseum in Haithabu an der Schlei.
In der kommenden Woche geht es um viele alte Schiffe und es geht um den Mann, dem es wesentlich zu verdanken ist, dass viele der Traditionsschiffe Hamburg erhalten geblieben sind. Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert ist dann Joachim Kaiser. Er hat viele alte Schiffe vor dem Untergang bewahrt. Sein größtes Projekt, das war ohne Zweifel die Rettung und Rückholung des Flying P-Liners Peking an die Elbe.
Ich denke, dass dieses Schiff ein enormes Potenzial hat, das ich selber auf den ersten Blick auch nicht so wahrgenommen habe, weil einfach das Entsetzen über den schlechten Zustand, über die Misshandlung, die dieses Schiff über Jahrzehnte erfahren hat, die Vernachlässigung, das einfach überhand hatte. Das ist jetzt vorbei für mich.
Joachim Kaiser, für sein Lebenswerk hat er jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wir treffen uns mit dem Schiffsverrückten auf einem seiner Schiffe, auf der MS Bleichen. Tschüss, das sagt das Hafenkonzertteam. Das sind heute
Jan Wulff,
Petra Volkwarzen
und Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.